Ich bete. Jesus Christus, du bist unser Gott und König. Dich wollen wir ehren und dich wollen wir preisen. Amen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Simon Jung, ich bin Jugendreferent hier in der Gemeinde. Und als ich mich auf diese Predigt hier vorbereitet habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen gekämpft. Worüber ich denn jetzt predigen soll? Weil anders als wie sonst hatte ich nicht ein Thema vorgegeben oder hatte ich kein Thema auf dem Herzen, keine Bibelstelle, die ich unbedingt weitergeben wollte. Weil ich war in letzter Zeit, ehrlich gesagt, oft unzufrieden mit meinem persönlichen Fortschritt im Glaubensleben. Es gibt so viele Dinge in meinem Glaubensleben, von denen ich denke, die hätte ich doch eigentlich längst verstanden haben können. Ja, Vertrauen statt Kontrolle, Gebet statt Selbstvertrauen, Abhängigkeit von Gott statt Abhängigkeit von meinen eigenen Fähigkeiten. Ja, ganz konkret beispielsweise, wie ich im Straßenverkehr mit den Mitmenschen umgehe, die vielleicht nicht so, sich so an die Regeln halten. Da darf ich oft immer wieder die Lektion lernen, Mensch Simon, sei doch mal ein bisschen entspannter. Ich stelle immer wieder fest, manche Lektionen lerne ich auch nochmal. Manche Lektionen lerne ich auch nicht nur einmal. Ich lerne sie, dann läuft irgendwann irgendwas schief und dann merke ich, Mensch, die Lektion, die habe ich vergessen und dann lerne ich sie nochmal. Und immer wieder, manche Sachen, manche Lektionen kommen immer wieder, weil Gott mich ganz gnädig auf manche Sachen noch einmal hinweisen möchte. Vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht kennt ihr das auch. Ja, in manchen Phasen erlebt man Gottes Nähe, man trifft Entscheidungen im Glauben, man erkennt neu, wer Gott ist. Dann scheint eine Zeit lang alles super, alles toll, aber irgendwann kommt da wieder eine Situation, irgendwann kommen da Sorgen, das Leben wird laut, andere Dinge scheinen wichtiger, andere Dinge nehmen mehr Raum ein, vielleicht macht Erfolg auch etwas stolz, Schwierigkeiten machen bitter. Und irgendwann merkt man, man hat sich nicht bewusst von Gott entfernt, aber man war mal näher an Gott dran. Oft geschieht das schleichend, aber irgendwann merkt man, ich vertraue gerade irgendwie doch mehr auf mich selbst als auf Gott. Aber dann kommt wieder eine Krise, dann kommt wieder eine Situation und dann fange ich wieder intensiver an zu beten, dann suche ich wieder Gottes Nähe, ich kehre zurück und lerne eine Lektion nochmals. Und es sollte vielleicht nicht so passieren, aber irgendwann passiert es dann doch wieder, wo man dann wieder merkt, ja Mensch, die Lektion, die hatte ich doch gerade erst gelernt, aber irgendwie darf ich sie jetzt nochmal lernen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich dankbar, dass ich mit dieser Problematik heutzutage nicht alleine bin. Denn ich lese in der Bibel immer wieder von einem ganz bestimmten Volk, einer bestimmten Volksgruppe, die auch immer wieder denselben Kreislauf durchlebt, denselben Kreislauf an Lektionen und man ist mal wieder näher an Gott und dann entfernt man sich und dann ruft er wieder zurück. Nämlich das Volk Israel. Ich finde mich erstaunlich oft in der Geschichte vom Volk Israel wieder, die auch immer wieder einen Kreislauf von Lektionen durchleben. Ich lese beispielsweise im Buch Richter. Ich mag das Buch Richter, weil da gibt es auch immer wieder denselben Kreislauf. Ja, beispielsweise in Richter 3 gibt es den Kreislauf direkt zweimal hintereinander. Ab Vers 7 steht da nämlich, die Israeliten taten Böses in den Augen des Herrn. Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und Ascheren. Da wurde der Herr zornig auf Israel und er gab das Volk in die Hände von Kushan-Rishathaim, dem König von Aram-Naharaim. 8 Jahre lang waren die Israeliten dem Kushan-Rishathaim unterworfen. Doch als die Israeliten zum Herrn um Hilfe schrien, schickte der Herr ihnen einen Mann, der das Volk retten sollte. Sein Name war Othniel und er war der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas. Der Geist des Herrn kam über ihn und er wurde Richter in Israel. Othniel zog in den Kampf und der Herr schenkte ihm den Sieg über Kushan-Rishathaim, den König von Aram. Danach herrschte 40 Jahre lang Frieden im Land. Dann starb Othniel, der Sohn von Kenas. Mensch, das ist irgendwie, kommt mir das doch bekannt vor. Da passiert irgendwas, wo die Menschen merken, Mensch, wir haben uns von Gott entfernt, und dann passiert auch was, wo sie merken, Mensch, wir müssen uns aber wieder zu Gott nähern, und dann hilft Gott, dann schickt Gott eine Rettung und dann sind sie wieder nah an Gott. Aber gleich im nächsten Vers, direkt im nächsten Vers steht wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Deshalb gab der Herr Israel in die Gewalt von Eglon, dem König von Moab. Da passiert im Vers direkt danach, passiert wieder das Gleiche. Ja, Israel vergisst Gott, dann gerät Israel in Not, Israel schreit zu Gott, Gott sinnet einen Retter, dann ist wieder eine Zeit lang Frieden und dann wiederholt sich das alles erneut. Ja, manche Lektionen muss man nochmal lernen. Als ich das als Jugendlicher oft gelesen habe, dachte ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja Mensch, sind die denn blöde? Die checken es doch aber echt nicht, oder? Mittlerweile bin ich zum Glück etwas weiser geworden und darf vielleicht auch sagen, verzeiht meinem früheren Ich diese Ignoranz, er wusste es nicht besser. Ich finde mich in dieser Geschichte so oft selbst wieder. Auch ich denke im Nachhinein oft über mich, Mensch, checkst du es nicht? Hätte ich doch auch eigentlich mal schneller lernen können. Was wir hier lesen, ist nicht nur die Geschichte Israels, sondern auch die Geschichte über das Herzen des Menschen. Es ist auch nicht nur die Geschichte von der Untreue Israel, sondern auch die Geschichte von der Treue und Geduld Gottes. Immer wieder erbarmt er sich. Immer wieder hört er Israels Rufen und immer wieder schenkt er Rettung. Der muss eine Geduld haben. Einige hundert Jahre später beauftragt Gott einen Propheten damit, dem Volk Israel mal zu zeigen, wie sich Gott eigentlich damit fühlt. Dem Volk Israel Gottes Gefühle mit der Untreue seines Volkes zu zeigen. Er beauftragt den Propheten Hosea. Hosea wirkt ungefähr 700 Jahre vor Christus im Nordreich Israel. Das Land ist schon geteilt. Das Volk lebt zu dieser Zeit vielleicht äußerlich im Wohlstand. Es läuft gut, man ist politisch gut dabei. Es scheint einiges stabil zu sein. Aber geistlich hat sich das Volk mal wieder von Gott entfernt. Der Baalskult hat sich ausgebreitet. Immer wieder hört man von Götzendienst. Und genau in diese Situation hinein spricht Gott dann durch den Propheten Hosea. Und im Buch Hosea, das Buch Hosea ist hauptsächlich eine Sammlung von Poesie. Also Gedichten, die Hosea geschrieben hat, in denen er Gottes Ringen mit seinen Gefühlen und Gottes Reaktion auf die immer wieder kommende Untreue seines Volkes beschreibt. Oft nutzt er dafür die Metapher einer Ehe. Denn ganz zu Anfang des Buches wird erzählt, welchen besonderen Auftrag Hosea von Gott bekommen hat. Da ist in Hosea 1, Vers 2 steht, als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm, geh und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zu Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Da heiratete Hosea Goma, die Tochter Diblaims. Hoseas Leben und Hoseas Ehe soll also zu einem lebendigen Gleichnis werden. Hosea soll jetzt eine Frau heiraten, eine Hure heiraten, eine Frau, die mit vielen anderen Männern im Bett ist und der Ehe nicht treu ist. Und damit will Gott symbolisch zeigen, wie er sich fühlt. Damit will Gott symbolisch zeigen, wie das Volk Israel sich wie aus einem Bund der Ehe entfernt hat, dass sich das Volk Israel aus dem Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat, entfernt hat und anderen Göttern nachläuft, wie eine Frau anderen Liebhabern nachläuft. Hosea kriegt dann mit seiner Frau drei Kinder, deren Namen haben auch alle eine prophetische Bedeutung. Darauf einzugehen, wird jetzt zu weit führen. Aber danach, im Kapitel 2, lesen wir eine Art Gedicht, in dem Gott über das Volk Israel spricht, wie über eine untreue Ehefrau. Gott spricht darüber, wie wütend und wie zornig er darüber ist, dass immer wieder sein Volk ihm untreu wird. Gott spricht darüber, wie sehr er auch Israel liebt und wie traurig er darüber ist. Beispielsweise steht in Hosea 2, Vers 15, ich werde sie für die vielen Tage bestrafen, an denen sie ihren Baalsbildern Rauchopfer verbrannten. Sie zog sich ihre Ringe und ihren Schmuck an und ging hinaus, um ihren Liebhabern nachzulaufen. Darüber hat sie mich vergessen. Ist das Volk Israel symbolisch als Ehefrau bezeichnet, dass sich ja wieder den Schmuck einer Prostituierten angelegt hat und den Bund der Ehe verlassen hat. Und darüber ist Gott zornig. Aber direkt danach, nee, stimmt gar nicht, vorher will ich noch was anderes sagen. Manche Ausleger sind nämlich auch der Meinung, dass hier Hoseas Worte nicht nur Gottes Gefühle wiedergeben, sondern dass nicht nur Gott über das Volk Israel spricht, sondern Hosea auch über Gomer, seine Ehefrau. Denn Gomer hatte auch Hosea verlassen. Gomer hatte die Ehe verlassen und hat sich wieder in Prostitution begeben, hat sich wieder anderen Männern, anderen Liebhabern zugewandt. Und darüber ist Hosea genauso traurig, wie auch Gott darüber traurig ist, dass sich Israel immer wieder von ihm abwendet. Doch neben all der Wut und all der Trauer über Israels Untreue steht auch wieder direkt im Vers danach Liebe und Versöhnung. Direkt im Vers danach, Hosea 2, Vers 16, steht, doch jetzt will ich ihr freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Von dort aus werde ich ihr ihre Weinberge zurückgeben. Das Tal von Achor wird zum Tor der Hoffnung gemacht. Dort wird sie sich mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus Ägypten kam. Der Herr spricht, an diesem Tag wirst du nicht mehr mein Baal zu mir sagen, sondern du wirst mich stattdessen mein Mann nennen. Man würde erwarten, dass Gott jetzt nach so viel Untreue, nach so viel Konflikt, nach immer wiederkehrendem Kreislauf sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt hast du mich so oft wütend gemacht, jetzt ist Schluss. Aber da ist noch so viel Liebe da. Gott sagt, ich möchte ihr Herz zurückgewinnen. Die Wüste wird zum Ort der Begegnung. Das Tal von Achor wird zum Tor der Hoffnung. Im Tal von Achor wurde damals Achan, der verbotenerweise Kriegsbeute aus Jericho mitgenommen hat, bestraft. Dieser Ort der Bestrafung wird zum Tor der Hoffnung. Und in Vers 21 gibt Gott dann noch eine unglaublich schöne Verheißung. Da steht, ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich die Bitten erhören. Der Himmel wird Regen auf die Erde fallen lassen. Der Regen wird die Erde vorbereiten, damit sie fruchtbar wird. Mitten in Israels Untreue und auch inmitten von Gottes aufgewühlter Trauer und Wut und Zorn spricht er auch von seiner Treue. Gott arbeitet darauf hin und wünscht sich so sehr, dass Gottes Volk, Gottes Kinder für immer bei ihm bleiben. Ein Kapitel später in Hosea 3 wird Hosea dann nochmal beauftragt. Da steht ab Vers 1, dann sprach der Herr zu mir, geh und liebe nochmals eine Frau, auch wenn sie sich nebenbei von anderen Männern lieben lässt und ständig die Ehe bricht. Denn der Herr liebt die Kinder Israels noch immer, obwohl sie andere Götter verehren und Rosinenkuchen lieben. Kurze Erklärung zu dem Rosinenkuchen, das hat mich beim ersten Mal auch etwas verwundert. Rosinenkuchen war in der Kultur oft ein Teil von heidnischen Fruchtbarkeitsriten und heidnischen Opfermahlzeiten. Also sagt Gott hier, der Herr liebt die Kinder Israels noch immer, auch wenn sie anderen Göttern nachlaufen. Und dieses Wort, geh und liebe nochmals eine Frau, dieses Wort nochmals ist für mich fast das schönste Wort im Buch Hosea. Gewissermaßen ist es vielleicht auch ein Schlüsselwort für diese Predigt. Hosea soll seine untreue Ehefrau nochmals lieben. Nochmals zurückholen, nochmals annehmen, genauso wie Gott sein Volk nochmals zurückruft, nochmals annimmt, auch wenn sich das Volk Israel nochmals von ihm entfernt. Hosea kauft dann seine Frau zurück von den Männern, die diese Prostituierten besessen haben. Es ist unklar, ob es die gleiche Ehefrau ist, ob es Goma ist oder ob es eine andere Prostituierte ist. Aber diese Frau, die eigentlich ihre Treue verspielt hat, wird dennoch in die Freiheit zurückgekauft. Israel hat Gott verlassen, aber trotzdem gibt Gott sein Volk nicht auf. In den Kapiteln danach in Buch Hosea ist immer wieder in verschiedenen Gedichten und poetischen Texten die Rede davon, wie aufgewühlt Gott darüber ist, wie wütend er darüber ist, aber auch wie traurig und liebevoll er darüber ist. Und in Hosea 11 öffnet Gott gewissermaßen sein Herz. In Vers 8 und 9 spricht Gott: Oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma und zerstören wie Zeboim? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt, und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Das ist das Herz Gottes. Gott, ein Gott, dessen Volk immer wieder wegläuft, und ein Gott, der trotzdem immer wieder zurückruft. Gott ist ein Gott der nächsten Chance. Im letzten Kapitel des Buches Hosea steht deshalb die Einladung: Kehr um zum Herrn, deinem Gott, Israel. Denn du hast dich durch deine Schuld ins Verderben gestürzt. Tragt eure Bitten dem Herrn vor und kommt zu ihm zurück. Sag ihm: Vergib uns alles, was nicht richtig war, und nimm die Frucht unserer Lippen an. Dann wird der Herr sagen: Ich will euch von Götzendienst und Abtrünnigkeit heilen. Ich will euch bereitwillig lieben, denn mein Zorn hat sich für immer von euch abgewandt. Das ist die große Botschaft, die ich aus dem Buch Hosea mitnehme. So oft das Volk Israel wegläuft, so oft das Volk Israel sich vielleicht anderen Göttern hinwendet, manche Lektionen verlernt und neu lernen muss, so oft trauert Gott auch darüber und so oft wünscht er sich so sehr, dass seine Kinder zu ihm zurückkehren. Weil Gott seine Kinder so sehr liebt, dass er nicht mehr länger getrennt von ihnen sein will. Und so oft wünscht sich Gott auch für dich und für mich, dass wir immer wieder neu zu Gott zurückkehren, immer wieder neu eine Lektion lernen und zu Gott zurückkehren. Vielleicht gibt es in deinem Leben gerade auch eine Lektion, die du nicht zum ersten Mal lernen musst. Vielleicht geht es um Vertrauen, vielleicht um Geduld, um Stolz, vielleicht um die Erkenntnis, dass du Gott vielleicht doch mehr brauchtest, als du dachtest. Und es kann sehr gut sein, und ich verstehe dich, wenn das so ist, wenn du dich dafür schämst, dass du diese Lektion nochmal lernen musst. Weil eigentlich hätte man das doch lernen können. Vielleicht fragst du dich auch, warum du immer wieder an denselben Punkt zurückkehrst. Ich frage mich das häufig. Mensch, Simon, das checkst du es nicht endlich mal? Die Lektion hätte ich doch schon lernen können. Aber Gott ist davon nicht überrascht. Gott wusste ja schon, wie oft Israel sich immer wieder anderen Göttern zuwenden wird. Und trotzdem liebt er sein Volk. Gott wusste schon, dass Goma untreu sein wird. Und trotzdem sagt er zu Hosea: Lieb sie nochmal. Vielleicht bist du heute an einem Punkt, an dem du auch merkst, dass du eine alte Lektion nochmal lernen musst. Gott ist nicht müde geworden. Das nehme ich aus dem Buch Hosea mit. Gott ist nicht, seine Geduld ist nicht erschöpft. Gottes Liebe ist nicht kleiner geworden. Gottes Ruf für dich lautet noch immer: Kehr um, komm zu mir zurück in meine liebevolle Umarmung. Und auch wenn ich mich so oft in der Geschichte Israels wiederfinde, an einer entscheidenden Stelle unterscheiden wir uns tatsächlich von ihnen. Die Juden aus Israel blickten auf eine zukünftige Rettung. Sie warteten auf den Messias. Wir blicken zurück auf eine vollbrachte Rettung. Wir kennen den Messias. Wir kennen Jesus Christus. Die Vergebung, die Israel brauchte, ist durch Jesus jetzt Wirklichkeit geworden. Wenn wir heute zu Gott zurückkommen, und das können wir, dann kommen wir nicht als Menschen, die sich seine Nähe und seine Liebe irgendwie erst durch Opfer verdienen müssen, sondern wir kommen als Menschen, für die Christus bereits bezahlt hat. Genauso wie Hosea seine Frau zurückgekauft hat, genauso hat Jesus uns zurückgekauft, wieder zurück in die Freiheit, und er hat mit seinem Blut und seinem Leben dafür bezahlt. Die Botschaft heute ist nicht: streng dich mehr an und lerne jetzt endlich mal die Lektion, dass du sie nicht nochmal lernen musst, sondern die Botschaft lautet heute einfach nur: komm zurück zu dem Gott, dessen Gnade größer ist als dein Versagen. Vielleicht musst du diese Lektion noch einmal lernen. Vor ein paar Jahren war ich in so einem Kreislauf mal wieder ganz unten. Und ich war in einer Phase, da hat mir Gott durch ein Lobpreislied gezeigt, dass er sich zu mir zurückruft. In der Phase habe ich mich so sehr für meine Sünden und meine Fehler geschämt, habe mich so sehr geschämt, dass ich manche Lektionen nochmal lernen musste, dass ich mir gar nicht selbst erlaubt habe, in Gottes Nähe zu kommen, weil ich mich für so sündig gehalten habe. Und war ich damals auf einer Fortbildung bei einer Abendandacht, haben wir zusammen noch Lobpreis in der Kapelle gemacht. Und wir haben folgenden Text gesungen. Und damals habe ich zum ersten Mal verstanden, was dieser Text überhaupt bedeutet. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Da haben wir gesungen: allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Und will mich mein Herz erneut verdammen, und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Wenn wir jetzt gleich nach einer kurzen Zeit der Stille und Reflexion gemeinsam das Abendmahl feiern. Durch das Abendmahl hast du die Möglichkeit, dich nochmal daran zu erinnern, dass Jesus dich befreit hat und dass du ungehindert zu Gott kommen kannst. Währenddessen werden wir auch im Lobpreis unter anderem auch das Lied singen, von dem ich gerade erzählt habe. Vielleicht hilft es uns ja dabei, die Lektionen zu lernen, dass Gott sich so sehr wünscht, dass wir ihm nahe sind und zu ihm kommen, dass Gott uns so sehr vermisst und es ihn so sehr schmerzt, wenn wir nicht bei ihm sind. Vielleicht fühlst du dich auch unwürdig. Vielleicht brauchst du Mut. Dann darfst du jetzt darum bitten. Und dann dürfen wir gemeinsam mutig vor Gottes Thron kommen. Amen.